Und wir dürfen jetzt den Herrn Laurenz Wollner bitten, zu seinem Vortrag Theodor Billroth als Vorreiter der Qualitätskontrolle. Wir haben gesagt, wir wollen auch weniger bekannte Themen beleuchten, der Qualitätskontrolle und der Dokumentation in der Medizin.
Dr. Laurenz Wollner ist derzeit PhD-Student an der Medizinischen Universität Wien und Mitglied einer Forschungsgruppe am Zentrum für biomedizinische Forschung und translationale Chirurgie. Und er hat mit seinem Großvater, ich glaube erst heuer, über einen ausgezeichneten Artikel über drei Wiener chirurgische medizinische Schulen publiziert.
Bitte. Danke sehr für die Einleitung. Ich möchte mich heute bei allen Anwesenden hier bedanken. Danke, dass Sie gekommen sind und danke, dass wir zusammen dieses wirklich wichtige und auch sehr tolle Jubiläum hier feiern dürfen. Es ist für mich auch eine große Herausforderung, dass ich hier im Namen von meinem Großvater, der auch hier sitzt, wir haben zusammen diese Literaturrecherche auch durchgeführt und haben zusammen diese Präsentation gemacht, dass ich heute hier Ihnen ein paar Einblicke auch über Theodor Billroth geben darf. Wir haben jetzt schon einiges gehört von Theodor Billroth als Professor, als Lehrer, als Chirurg und ich möchte Ihnen einen anderen Blickwinkel geben. Ich möchte Ihnen ein bisschen was erzählen, was einige von Ihnen vielleicht gar nicht so wissen, und zwar, dass Theodor Billroth wirklich ein Vorreiter der Qualitätskontrolle und auch der Dokumentation in der Chirurgie war. Und wir haben schon gehört, Theodor Billroth hat sehr viele Schüler, sehr viele junge Ärzte ausgebildet und einer von ihnen war Robert Gersuni. Und Robert Gersuni hat wirklich ein sehr schönes Werk, eine sehr schöne Biografie hier über Billroth verfasst und ich möchte Ihnen da einen Abschnitt nicht vorenthalten. Und zwar beschreibt er die Situation, wie es ist, in einem Hörsaal zu sitzen mit Theodor Billroth als Vortragenden und da beschreibt er, sein Vortrag war kein trocken akademischer, sondern floss ohne rednerischen Schmuck wie im leichten Gesprächston von den Lippen und man hätte den Eindruck, als entstände der Vortrag erst, während er gehalten wurde. Und man erkennt, Theodor Billroth war also auch ein sehr begnadeter Vortragender und ich nehme mir jetzt vor, dass ich mir ein Stück davon abschneide und dass ich auch Ihnen ein paar spannende Anekdoten in den nächsten 20 Minuten erzählen werde. Ich möchte meinen Vortrag so gliedern, dass ich zuerst eben auf die Wirkung von Theodor Billroth als Vorreiter in der Qualitätskontrolle, der Dokumentation, aber auch in der medizinischen Statistik eingehen will. Und dann möchte ich den Bogen spannen zu der jetzigen Zeit. Was ist davon übergeblieben? Was sehen wir heute noch davon? Und wie sieht die Qualitätskontrolle in der heutigen Chirurgie aus? Und um das Ganze ein bisschen besser einzuordnen, wir befinden uns hier in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Billroth wurde 1867 nach Wien an die Lehrkanzel berufen. Und in dieser Zeit, es war eine Episode, eine Epoche, wo die Wiener Medizin wirklich einen Aufschwung erhalten hat. Wir haben auf der einen Seite haben wir ganz viele Studien, die zu Bakterien veröffentlicht wurden. Der Begriff Antisepsis hat eine ganz neue Definition bekommen. Man denke hier an Semmelweis, an Lister. Also da auf diesem Gebiet hat sich extrem viel getan, aber ich möchte Ihnen auch nicht vorenthalten, dass der Vorgänger von Theodor Billroth, nämlich der Herr Professor Schuh, auch maßgeblich an diesem Aufschwung beteiligt war. Er war der Erste in der Monarchie, der die Äthernarkose sozusagen verwendet hat und hat hier neue Maßstäbe in der Chirurgie gesetzt. Und Professor Schuh hat hier einen Erfolg begonnen, auf den Theodor Billroth wirklich aufbauen konnte und auch diese Erfolgsgeschichte fortsetzen konnte. Als er dann 1867 nach Wien gekommen ist, hat er seine Angewohnheit, die er in Zürich hatte, er war in Zürich zwischen 1860 und 1867, dort hatte er nämlich ein Werk verfasst, wo er sein ganzes Patientenkollektiv, das auf seiner Uniklinik behandelt wurde, dokumentiert hat und auch wirklich minutiös aufgeschrieben hat und in weiterer Hinsicht auch tabellarisch verarbeitet hat. Also ich werde es Ihnen noch später zeigen natürlich. Er hat wirklich seine Patienten numerisch in Tabellen aufgeordnet, aufgelistet. und war sozusagen, was das betrifft, der Vorreiter, der Erste, der das getan hat. Und warum wissen wir das? Ich komme wieder zurück zu Robert Gersuni, anfangs schon erwähnt. Robert Gersuni hat nämlich in seiner Biografie hier beschrieben, bis dahin gab es nämlich, so sonderbar dies auch scheinen mag, keine wirklich brauchbare chirurgische Statistik und von den Ärzten wurden nur einzelne Fälle bearbeitet. Ja, das heißt, wir können daraus schließen, Billroth in der Monarchie war der Erste, der systematisch seine Patienten geordnet und angeführt hat. Und als Billroth dann 1867 nach Wien gekommen ist, waren die Reaktionen zuerst durchwachsen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Es gibt hier zwei Primarärzte. Einer hat gesagt, er mag ein guter Chirurg sein, aber ein guter Schriftsteller ist er nicht. Und der andere hat gesagt, er mag ein großer Gelehrter sein, aber operieren kann er nicht. Also die Aussagen waren hier wirklich sehr widersprüchlich, aber sie hatten gemeinsam, dass sie wirklich alle negativ gegenüber Billroth gestimmt waren. Warum war das so? Da gibt es viele Gründe. Der Hauptgrund wird wahrscheinlich gewesen sein, Billroth war Preuße und in den Jahren davor war die Schlacht von Königgrätz, in der natürlich Österreich hier gegen Preußen verloren hat. Das war natürlich ein Mitgrund, dass hier seine Kollegen in Wien eher negativ dem gegenübergestellt waren. Aber Theodor Billroth hat sehr schnell Fuß gefasst in Wien, hat sehr schnell sich hier eingelebt und hat es auch geschafft, schnell national, aber auch internationales Lob zu ernten. Und einer davon war ein sogenannter Dr. Pirogov. Dr. Pirogov war ein international anerkannter Chirurg zu dieser Zeit, der auch einer der ersten war, der die Ethernarkose verwendet hat in St. Petersburg. Und er hat ein wirklich super Zitat über Billroth gebracht. Er hat gesagt, Sie haben zuerst die Wahrheit gesagt. Und das ist wirklich sehr interessant, wenn man weiß, was damit gemeint ist. Pirogov hat erkannt, wie auch seine Kollegen, ein Problem, das wir bis zu einem gewissen Teil heute auch noch sehen, und zwar, dass überwiegend positive Resultate veröffentlicht werden und dass man, wenn man ein negatives Resultat hat, was man sich nicht erhofft hat, dass man dann die intrinsische Motivation nicht hat, das dann auch wirklich zu veröffentlichen. Aber Billroth hat in diesen Werken, die ich Ihnen gezeigt habe, wirklich seine Patienten und seine Resultate so dargestellt, wie sie wirklich waren. Warum weiß man das? Punkt A, die Sterblichkeitsraten waren teilweise wirklich nicht berauschend. Und Punkt B, hat Billroth auch wirklich immer kritisch reflektiert seine Resultate und hat auch anerkannt, dass man hier sich noch verbessern muss. Und hier sehen Sie zum Beispiel eine so eine Tabelle, wie sie in diesen Werken von Billroth aufzufinden ist. Ich hoffe, Sie können einen Teil davon lesen. Wir haben auf jeden Fall auf der linken Seite die unterschiedlichen Organsysteme aufgeführt. Wir haben hier zum Beispiel Punkt 7, haben wir die Harnorgane und hier oben die unterschiedlichen Krankheitsbilder. Und dann auf der rechten Spalte haben wir dann behandelt und gestorben. Und wir können sehen, dass im Jahre 1871 bis 1876 an seiner Klinik 3.500 Patienten behandelt wurden und davon 350 Patienten gestorben sind. Und Billroth hat das dann auch immer in relativen Zahlen angegeben, also das sind dann 10%. Und somit hat Billroth das auch wirklich sehr gut vergleichen können. Und in dieser Hinsicht, in dieser Aufarbeitung, war er sicherlich ein Vorreiter. Was vielleicht einige auch nicht so wissen, ist, dass Billroth auch sehr viele orthopädische Patienten gehabt hat. Wir haben hier die unterschiedlichen Gelenke aufgelistet. Hier ebenfalls die Summe der Patienten, 300 Patienten, und davon sind 100 gestorben. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum sind die gestorben? Und die sind alle gestorben an Punkt A Tuberkulose, Punkt B Meningitis und Punkt C Sepsis. Also Billroth hatte ein großes Problem, was Infektionen betrifft. Und er hat dann auch resümiert, dass von diesen orthopädischen Patienten nur 10% der Patienten vollkommen geheilt wurden. Das heißt, 90% der Patienten sind entweder gestorben oder haben bleibende Schäden gehabt, bleibende Pathologien. Und Billroth hat natürlich reflektiert, dass das suboptimal ist. Ja? Und das wollte ich Ihnen auch noch zeigen. Fußgelenkspatienten gab es hier 39, 15 davon sind verstorben, das sind mehr als ein Drittel. Ich bin froh, dass, wenn ich mir heutzutage mein Kniegelenk verletze, dass sich hier einiges getan hat und dass ich weitaus bessere Chancen hier habe. Sehr interessant. Das ist ein Vortrag von Theodor Billroth, der 1890 in Berlin am Internationalen Kongress vorgetragen wurde. Und hier redet Theodor Billroth über 124 Patienten, die zwischen 1878 und 1890 an seiner Klinik Magen- und Darmoperationen untergangen sind. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie Billroth das hier vorgetragen hat vor einem internationalen Publikum. Er hat hier zum Beispiel die Pylorusresektionen beschrieben, 41 Pylorusresektionen, davon waren 7 Männer, 34 waren Frauen, 28 Mal wurde wegen einem Karzinom operiert, einmal wegen einem Sarkom und 12 Mal wegen kallöser Narben. Er hat sich auch immer die Operationsdauer markiert und er hat auch immer markiert, wer hat operiert und mit welcher Methode wurde operiert. Und das erinnert ganz stark an ein Operationsprotokoll, wie wir es heutzutage routinemäßig kennen. Und Billroth hat hier wirklich auch von seinen Mitarbeitern eingefordert, dass bei jeder Operation, bei jedem Patienten das dokumentiert wird. Warum? Eben damit er das dann so auflisten kann, so vortragen kann und auch so publizieren kann. Und das ist wirklich einzigartig, dass er das so genau gemacht hat. In diesem Vortrag hat Billroth dann auch resümiert, dass durchschnittlich die Hälfte der Operierten gestorben ist, die andere Hälfte der Operierten überstanden die Operation glücklich. Und Billroth hat dann natürlich die Not gesehen, dass es hier Verbesserungsbedarf gibt. Er hat dann zum Beispiel auch angeführt, dass von diesen 41 Pylorusresektionen 11 Patienten an einer Perforationsperitonitis gestorben sind, die von der Wundnaht ausgegangen ist. Und Theodor Billroth hat dann hier in Berlin die Frage in den Raum gestellt, wie dicht soll man nähen, also wie dicht soll man die Nähte setzen, denn wenn man die Nähte zu weit setzt, dann besteht natürlich die Gefahr, dass Darminhalt austritt, dadurch sich eine Bauchinfektion entwickelt, die dann in weiterer Folge zu einer Sepsis wird. Und Billroth hat das als eines der Probleme gesehen. Er hat natürlich auch die Nahtmaterialien erwähnt, er hat erwähnt die Sterilität, also dass man möglichst wenig sozusagen kontaminierte Oberflächen berühren soll, und das hat er alles in diesem Vortrag hier aufgearbeitet. Und wir erkennen hier zwei Sachen. Wir erkennen hier das Erste, Billroth führt hier wirklich trocken, statistisch, numerisch seine Patienten auf und listet die nach eben Zahlen, wie viele operiert wurden, wie viele davon gestorben sind. Aber dabei hat er es nicht belassen, sondern Billroth hat gesehen, dass er daraus auch die nötigen Lehren ziehen muss und dass er sich auch weiter verbessern muss. Und um sich zu verbessern, muss man natürlich zuerst einmal wissen, wo liegen die Fehler, und dafür hat seine Statistik gedient. Und das ist auch eine gute Überleitung, wie Billroth seinen Vortrag damals beendet hat. Er hat nämlich gesagt, wenn wir dennoch, vielleicht nicht so schnell, wie wir wünschen, zur höchsten Höhe unserer Bestrebungen gelangen, so rufe ich Ihnen doch allen den Wahlspruch meines großen Gelehrten von Langenbeck zu, nunquam retorsum. Und das heißt so viel wie niemals zurück. Und damit meint Billroth natürlich das, was ich gerade erwähnt habe, dass man aus seinen Fehlern lernen muss. Man muss die Fehler zuerst nennen, dann muss man daraus lernen und dann muss man schauen, dass man sich verbessert. Und Theodor Billroth hat da wirklich, man würde sagen, heutzutage den Thrive gehabt, hier sich zu verbessern. Und ich habe schon erwähnt, Billroth hat ein großes Problem mit Infektionskrankheiten. Das hat sich auch durch seine ganze Karriere gezogen. Das ist natürlich eben, wie schon erwähnt, auch mit der Zeit von damals in Zusammenhang mit den ganzen Studien zur Antisepsis. Und das ist ein Beispiel von Billroth, wie er sich via Beobachtungsstudien über Wundinfektionen, also Wundfieber und Wundkrankheiten hier beschreibt. Aber wir sind froh, dass der Operationssaal heutzutage nicht mehr so aussieht, sondern so. Also moderne Technologie, und das brauchen wir heutzutage, damit wir ein Mindestmaß an Qualität haben. Und weil Billroth sozusagen der Qualitätssicherer in der Medizin aus dem 19. Jahrhundert war, möchte ich jetzt etwas über die Qualität heutzutage in der Chirurgie beschreiben. Die Qualitätssicherung in Österreich wird nur ganz kurz möchte ich auf das Theoretische eingehen, wird festgehalten im Gesundheitsqualitätsgesetz aus dem Jahr 2005. Es gibt unterschiedliche Strategien, die österreichische Patientensicherheitsstrategie aus dem Jahr 2013, wo sich unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Branchen zusammengesetzt haben und hier eine Strategie ausgearbeitet haben. Aber ich will da gar nicht mich im Detail verlieren und näher darauf eingehen, sondern man muss sich ja die Frage stellen, was bedeutet Qualität überhaupt? Und wir verstehen darunter drei Begriffe. Punkt 1, die Strukturqualität. Das ist die Summe von sachlichen und personellen Ausstattungen in einer Klinik, in einem Gesundheitsbereich. Und da zählt natürlich dazu, Punkt A, das Team, die Ärzte, die Pflege, aber alles, alle, die dazugehören, Technik, Logistik. Aber es gehört natürlich auch dazu die Ausstattung. Ja? Ohne eine ausreichende Ausstattung ist eine ausreichende Qualität einfach nicht gegeben. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Prozessqualität. Und die Prozessqualität sind die Arbeitsabläufe und die Verfahrensweisen, die nach nachvollziehbaren und nachprüfbaren Regeln systematisiert sind. Und dazu zählt zum Beispiel diese Surgical Safety Checklist von der WHO. Und die dient dazu, dass man Patientenverwechslungen vorbeugt, dass man Patientensicherheit gibt. Und da muss man zuerst einmal präoperativ, intraoperativ, postoperativ gewisse Sachen ausfüllen. Und das ist ein Protokoll, das wirklich sehr eigentlich daran erinnert, wie es Billroth damals gehandhabt hat. Ja? Dokumentation während der Operation, Name, welche Eingriffe durchgeführt, wie lange dauert die Operation. Und das kann man auch wirklich, geht zurück bis ins 19. Jahrhundert zu Theodor Billroth, und das ist auch übergeblieben heutzutage. Warum habe ich hier ein Bild von Piloten angegeben? Ganz kurz vielleicht. Immer wenn man über Qualitätssicherung in der Chirurgie spricht, kommen auch gleichzeitig die Flugbranche auf. Warum ist das so? In der Flugbranche müssen Piloten regelmäßig in Flugsimulatoren sogenannte Szenarien üben, aus denen dann sie ein Feedback bekommen, wo regelmäßig die Qualität und sozusagen die Leistungen überprüft werden. Und zusätzlich, man muss sagen, dass diese Flugsimulatoren sicherlich im Sinne von neueren Technologien, ich spreche jetzt von Artificial Intelligence etc., in der Medizin im Kommen sind. Also man merkt, dass das immer mehr und mehr kommt und dass man sich hier sicher in die richtige Richtung bewegt. Außerdem in der Flugbranche gibt es sogenannte Fehlermeldesysteme. Da kann man Fehler, die man beobachtet oder die man selber macht, dokumentieren und damit quasi vorbeugen, dass Kolleginnen oder Kollegen diese Fehler eben nicht tun. Und das hat sich jetzt auch die Medizin abgeschaut. Da gibt es das sogenannte Critical Incident Reporting System. Das ist eine Webseite, wo man eben genau das machen kann und hier seinen Kolleginnen und Kollegen helfen kann, um Fehler zu vermeiden. Und da geht es sicher in die richtige Richtung. Aber mein Großvater würde jetzt sagen, man muss die Kirche im Dorf lassen. Am wichtigsten ist natürlich das Ergebnis. Ja? Und das Ergebnis setzt sich zusammen aus Punkt A, wie gut habe ich operiert, also das reine Ergebnis. Und Punkt B, natürlich die Patientenzufriedenheit. Hier gibt es eben schon eine Studie aus dem Jahr 1985. Und das macht die Ergebnisqualität aus. Wie kann man jetzt die Ergebnisqualität sichern? Da gibt es sogenannte Risikoscores. In der Herzchirurgie wäre das zum Beispiel der Euroscore. Es gibt aber auch in der Anästhesie den sogenannten ASA-Score. Und damit kann man die intraoperative Mortalität vorhersagen und daran kann man sich orientieren, wird dieser Patient operiert oder wird dieser Patient nicht operiert, ist das Risiko zu groß. Und das sind sicherlich nützliche Scores, nützliche Hilfen, mit denen sich Chirurgen sozusagen auch weiter verbessern können, um hier zielgerichteter und in einer gewissen Weise einfach auch besser die Patienten betreuen zu können. Wie man das jetzt in der Realität umsetzt, möchte ich Ihnen ganz kurz an einem Beispiel zeigen. Das ist die von Professor Zimpfer, haben wir freundlicherweise von der Erwachsenenchirurgie ein paar Daten bekommen. Das ist in Österreich zwischen 2013 und 2021 haben wir die errechnete Mortalität mittels dieses Euroscores eben erwähnt. Und hier in hellblau haben wir die tatsächliche Mortalität. Und wenn man natürlich sieht, war die tatsächliche Mortalität immer ein Stück niedriger als die erwartete Mortalität. Und das ist eine Sache, die natürlich sozusagen, die man sich wünscht in einer Klinik, weil es auch eine gewisse Qualitätskontrolle für sich selbst ist und man weiß, dass man einen guten Job gemacht hat. Aber ist es das Problem, anhand von Mortalität können wir Qualität nicht nur definieren, weil was fehlt? Wir haben den Faktor der Schwierigkeiten nicht, also der Komplexität. Wie schwierig ist eine Operation? Und dafür gibt es sogenannte Bubble Charts. Wir haben auf der einen Achse die Sterblichkeit, auf der anderen Achse den Schwierigkeitsgrad. Und wenn man sich das jetzt anschaut, der rote Punkt ist das Kinderherzzentrum hier am AKH in Wien. Und das bedeutet, dass wir hier Operationen durchführen mit einer sehr hohen Komplexität und mit einer sehr niedrigen Sterblichkeit. Wenn wir jetzt uns hier links befinden würden, würde das bedeuten, dass wir eine niedrige Sterblichkeit haben, aber eine sehr geringe Komplexität der durchgeführten Operationen. Und das ist ein sehr gutes Tool, das auch eben klinisch verwendet wird, um hier wirklich eine Qualitätskontrolle zu haben. Gut, jetzt habe ich aber auch sehr viel schon über die heutige Zeit geredet. Eigentlich geht es ja heute um Billrot. Und wenn man sich, wir haben schon einiges gehört, und wenn man sich so vor Augen führt, dass Billrot Politiker war, mit auch teils fragwürdigen Meinungen natürlich, er war Professor, er war Chirurg, er hat sich sehr im Rettungswesen engagiert und er war auch Vorreiter der Qualitätskontrolle, der Statistik und der Dokumentation. Und wenn man sich seine unzähligen Werke anschaut, die er veröffentlicht hat, dann muss man sich fragen, früher oder später, wann hat Billrot die Zeit gehabt, das zu tun? Und das haben sich auch seine Studenten gefragt, wieder hier Robert Gersuni. Ja? Und er hat ihnen die Antwort gegeben: Trotz den Mühen des Tages und den Vergnügungen des Abends konnte er noch in der Nacht viele Stunden am Schreibtisch arbeitend verbringen, konnte sich mit wenig Schlaf begnügen und doch das Tagwerk wieder mit voller Kraft beginnen. Ja, und für diese unermüdliche Pioniersleistung, für diese durchgehende Revolutionierung der Chirurgie, der Qualitätskontrolle in der Chirurgie, verdient sich Billrot wirklich den größten Lob und die größte Anerkennung. Danke.
Ja, also ich möchte mich zunächst einmal ganz herzlich bedanken, dass Sie und Ihr Großvater dieses Thema tatsächlich aufgegriffen haben und es wirklich so klar auch dargestellt haben. Und vor allen Dingen das, was heute so wichtig ist, dass die medizinische Qualitätskontrolle. Sie haben sehr schön gezeigt, gerade heute ist sehr viel an Dokumentationsarbeit zu leisten. Das ist auch notwendig aufgrund des technischen Fortschritts. Aber es bleibt letztlich trotzdem ganz, ganz wichtig, die medizinische Qualität. Und ich denke, das ist das, was sich wie ein roter Faden von Billrot bis zu Ihnen durchzieht. Genau. Und also dafür ganz herzlichen Dank. Und ja, der Vortrag steht zur Diskussion.
Ja, danke für diese Darlegung einer von seltenerer Tugend des großen Billrot. Es war ja so, dass er als berühmter Chirurg eine gute Privatpraxis hatte und natürlich auch damals die Motivation eines Patienten war, einen guten Chirurgen aufzusuchen, und guter Chirurg war eine gute Statistik, ein guter Ruf. Er hat also, Sie haben gesagt, seinen Tagesablauf, er hat einmal geschrieben, also bis Mittag an der Klinik, Operation und Vorlesung, dann eine kurze Pause mit Zigarren und zwei Cognacs und dann die Privatpatienten besuchen oder versorgen. Ja. Aber ein aktueller Bezug in unserem nördlichen Nachbarland, aus dem Billrot herkommt, hat ja der Gesundheitsminister Lauterbach vorgeschlagen, ein transparentes System der Spitalsleistungen, das also sicher die operativen Statistiken auch einschließt, damit der Patient sich orientieren kann, wo er am besten versorgt wird. Also die Idee von Billrot ist weiter fortgeschritten.
Das stimmt, ja. Aber um auf Ihren Punkt zurückzukommen, wenn man Privatpatient bei Billrot war, musste man das Honorar vor der Operation bezahlen.
Sie haben vorher so ungefähr in der Mitte Herr Bürokow erwähnt, St. Petersburg und so weiter. Sie haben zuerst die reine die Wahrheit gesagt, nicht? Und dann, Sie haben also einige Male erwähnt, also dass Billroth Operationen geführt hat, die Hälfte gestorben, die Hälfte nicht, und Sie haben von Infektionen gestorben. Und ich frage mich, also wie könnte man schon vor ungefähr 130, 40 Jahren damals, oder weiß ich nicht wann, feststellen, sie waren Infektionen? Das ist meine erste Frage. Punkt Nummer zwei, hat Herr Billroth auch nicht gewusst, ja, also man kann schon diese Infektionen zuerst beseitigen vor der Operation und so weiter.
Zur ersten Frage, also Billroth und auch seine ganzen Schüler haben sehr viele Obduktionen dann auch durchgeführt, eben genau aus dem Grund, um sich dann auch sozusagen vor Augen zu führen, was ist genau schiefgegangen. Wie genau sie jetzt gewusst haben, dass es eine Tuberkulose war oder dass das eine Meningitis war, das muss ich sagen, weiß ich leider nicht. Ja. Und zur zweiten Frage, könnten Sie die nochmal wiederholen, bitte? Die habe ich nicht.
Punkt Nummer zwei, also das heißt, also heutzutage nicht, also vor den Operationen, normalerweise, also heute, man soll aufpassen, ja, auf Infektionen und so weiter. Hm. Waren damals zur Zeit Billroth das nicht gewusst und so weiter?
Doch, also das war eine Zeit, wo sehr viel diskutiert wurde. Ist das wirklich so gefährlich, wie alle, oder ist das wirklich so gefährlich, wie jetzt einige Leute sagen, ja, wie zum Beispiel der Herr Semmelweis in Wien. Ja. Und was Billroth aber gezeigt hat und auch dann nach einer Zeit auch wirklich eingesehen hat, ja, es ist so gefährlich. Ja. Und das Problem war, dass es halt sehr schwierig war vorzubeugen, ja. Weil etwas wie Sterilität war schwierig zu der Zeit. Und es ist wirklich sehr interessant zu lesen, diese Erfahrungsberichte von Billroth, weil man erkennt raus, dass Billroth wirklich probiert, hier ganz vorsichtig zu arbeiten, ja, nichts berühren, ja, nichts irgendwie sozusagen verunreinigen, aber es war halt einfach nicht möglich, ja, zu der Zeit.
Ich glaube, dass einfach die Fokussanierung in diesem Sinne, so wie wir sie heute kennen, eben damals nicht möglich war. Das ist das eine, denke ich. Ja, und dass Billroth mit Sicherheit Nutzen und Risiko vor einem Eingriff
genau abgibt. Wie wir schon gehört haben, ja.
Ich glaube, dass Billroth nie operiert hätte, wenn er nicht gewusst hätte, wie es unter Umständen ausgehen könnte. Wenn man allein die erste Billroth 1 anschaut, hat er bereits 1874, also viele Jahre vorher, haben seine Studierenden begonnen mit Tierversuchen, mit Experimenten, die Operation am Tier versucht. Ich glaube, dass er sicher kein Risiko eingegangen wäre. Natürlich, der Erfolg hängt damals besonders ab von der Ausgangslage des Patienten, die Verwendung, was wird für Material verwendet, wie ist nachher die Verfassung des Patienten nach der Operation. Und so kann man daher, glaube ich, da wollte ich Sie fragen, kann man das auch nicht so gut vergleichen, oder? Man kann nicht Béant, Rüdiger und Billroth 1:1 vergleichen, weil ja ganz verschiedene Ausgangslagen waren, oder?
Genau, und das ist das, was ich eben im zweiten Teil auch ein bisschen angesprochen habe, mit diesem Bubble Chart, wenn Sie sich erinnern, dass es immer darauf ankommt von der Ausgangslage. Ja, und das braucht man, damit man das vergleichen kann. Genau.
Ja, Waldhauser Kinderklinik. Sie haben den Bubble Chart gezeigt und da sieht man natürlich auch die Größe der Bubbles. Das heißt, das ist nicht nur die Lokalisation, wo eine Bubble liegt, der Komplexitätsgrad und der Ergebnisgrad, sondern das ist auch abhängig von der Größe, das heißt, wie oft wird eine Operation an diesem Zentrum durchgeführt. Ja. Das ist eine Diskussion, die angeschnitten wurde, vor allem vom Lauterbach, die dahin geht in Deutschland, dass man eine Mindestanzahl von Operationen durchführen soll, damit man eine Qualität erbringen kann. Ja. Wie weit ist da die österreichische Diskussion gelaufen bisher?
Substanzielle Kinderherzchirurgie wird in Linz und in Wien betrieben und beide machen, um Ihre Frage zu beantworten, was ich so weiß, zwischen 300 und 450 Fälle pro Jahr. Zum Beispiel, das bezieht sich, soweit ich vom, weiß nicht, ist Daniel Zimpfer da, weil er gesagt, er kommt, in Wien sind es derzeit 350 im Jahr, also das ist für international eigentlich schon eine mittelgroße Einheit.
Das ist ganz klar, aber die Frage, die sich stellt, soll man nur eine gewisse Anzahl, muss man eine gewisse Anzahl von Operationen zu haben, damit man sie überhaupt sinnvollerweise durchführen kann? Das bedeutet also für einen Pädiater, dass sie zahlreiche Operationen haben, die an einem Zentrum dreimal pro Jahr gemacht werden oder weniger. Wäre es da nicht sinnvoll zu überlegen, dass man die zusammenführt und dort spezifische Operationen macht an Zentren, die man entsprechend definiert?
Also Sie haben recht, es gibt schon Statistiken, die zeigen, je mehr, egal welche Operation, lassen wir das Spezifikum weg, welche Operation auch immer, je mehr sie gemacht wird, sinkt sozusagen die Komplikationsrate. Aber ich habe auf Ihre Einwände eine ganz einfache Frage. Kennen muss man es.
Ja, Professor Tibus, bitte.
Dankeschön. Erst einmal, Herr Wollner, herzlichen Glückwunsch zu diesem wirklich sehr schönen Vortrag, Übersichtsvortrag, der ein Detail von Billroths Errungenschaften dargestellt hat, aber eben ein ganz, ganz wichtiges. Und wie wichtig die Qualitätskontrolle ist, dafür hat er selber ein sehr schönes Beispiel gegeben. Eine der frühesten Statistiken zu Amputationsraten hat er selber geliefert und eben dargestellt, dass seine eigenen Patienten, die eine Unterschenkelamputation erlitten hatten, zu 40% gestorben sind und Oberschenkelamputierte gar zu 80%. Heute würde man so einen elektiven Eingriff mit einer solchen Mortalität nicht mehr durchführen. Und Gott sei Dank ist sie um 90% gesunken heute quasi. Ja. Vielleicht noch einen Kommentar kurz zu den Fallzahlen. Das ist eine Diskussion, die in Deutschland sehr intensiv seit langer Zeit geführt wird, aber in meinen Augen zu kurz greift. Denn Fallzahlen sind schon wichtig, aber die Struktur, Herr Wollner hat es eben auch genannt, die Strukturqualität innerhalb der Einrichtungen, in denen solche Eingriffe durchgeführt werden, gerade bei komplexen Operationen, ist mindestens genauso wichtig. Also gute Ergebnisse kann man auch in hoher Zahl nur dann produzieren, wenn man auch in einem Umfeld arbeiten kann, das wirklich auf diese Art von Eingriffen auch tatsächlich ausgelegt sind.
Bitte.
Ich wollte sagen, ich besitze einen handschriftlichen Kostenvoranschlag, Original, von Theodor Billroth. Und Franz Lackner hat völlig zu Recht gesagt, er hat eine riesen Privatpraxis gehabt. Und da hat er natürlich auch gut verdient. Und dieser Kostenvoranschlag ist, er kann die Operation in der Ordination vom Dr. Fürstenberg in Strobl, er hatte ja das Haus in Gilgen und die Familie, das weiß ich, die Familie Fürstenberg, die Adelige, hat noch immer Besitz in Strobl, oder er macht es in Wien im Sanatorium Löw, über das Sanatorium Löw in der Marianengasse, war ja die Generaldirektion der ÖBB und wird derzeit von der Wiener Privatklinik in die wieder zurückgeführt als Privat. Aber das, was er schreibt, dann ist halt die Preise, aber der wichtige Satz, und deswegen erzähle ich es, der letzte Satz hat was mit der Sterblichkeit, der operativen Sterblichkeit. Das Operationshonorar muss vor der Operation bezahlt werden.
Ich wollte noch zu Ihnen, Herr Wollner, persönlich sagen, ich habe es ganz gelungen und sehr toll gefunden, dass Sie von der Geschichte der Medizin den Sprung in die aktuelle Praxis gemacht haben. Denn das ist Medical Humanities. Dadurch wird Geschichte der Medizin verstanden, wenn sie aus der Gegenwart heraus erklärt wird. Danke dafür.